Lobbyist für Städte zu sein und damit Lobbyist auch für Einrichtungen zu sein, die dem Gemeinwohl verpflichtet sind, den fand ich immer attraktiv. Also ich habe mich nicht geschämt.
Herzlich willkommen in Ulis Baumhaus. Ich bin Uli Burchardt, Förster und Oberbürgermeister von Beruf und euer Host. Und das Baumhaus ist mein Ort für Gespräche über Stadt und Natur und darüber, wie wir morgen leben wollen. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, das ist Helmut Dedi. Er ist 67 Jahre alt, er ist von Beruf Verwaltungsjurist, er ist ein Sozialdemokrat. Er hat sein komplettes Berufsleben für die kommunale Ebene gearbeitet. Seit 1992 bei kommunalen Spitzenverbänden und seit 2016 fast 10 Jahre lang der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages. Und damit kann man, glaube ich, sagen, war er bis vor 8 Monaten eine der prägendsten Stimmen der Städte in Deutschland. Und wir beide haben viele Jahre im Präsidium des Deutschen Städtetages zusammengearbeitet. Helmut ist jetzt, wie gesagt, seit einem knappen Jahr im Ruhestand und das ist, glaube ich, ein perfekter Moment, um ihn ins Baumhaus einzuladen. Lieber Helmut, ich freue mich mega, dass du meine Einladung ins Baumhaus angenommen hast. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auch. Ich bin gespannt, welchen Bogen du heute schlagen magst. Ich finde den Gedanken, die Stadt auch mal ausgehend vom Dorf zu betrachten, eigentlich ganz attraktiv. Und lass uns gucken, was wir heute tun.
Wunderbar, wir legen direkt los. Ich dachte bei der Vorbereitung als erstes an deine Verabschiedung. Da hast du nämlich einen Satz gesagt, den fand ich witzig, haben auch alle gelacht. Du hast gesagt, dass du wohl dir selbst eingestehen musst, dass du dein ganzes Berufsleben Lobbyist gewesen seist. Ja. Und zwar natürlich ein Lobbyist für Städte. Und ich würde gerne für die Hörerinnen und Hörer anfangen mal mit der Frage, wieso brauchen Städte eigentlich eine Lobby und was ist eigentlich in wenigen Sätzen der Deutsche Städtetag?
Der Deutsche Städtetag ist ein Zusammenschluss freiwillig von Städten, weil die Städte, glaube ich, zu Recht der Auffassung sind, dass sie, wenn sie ihre Interessen bündeln gegenüber dem Bund oder gegenüber den Ländern, etwas stärker sind. Und diese Fragen, mit denen sich der Städtetag beschäftigt, die ziehen sich quer durch die Kommunalpolitik. Es geht natürlich häufig um Geld, es geht oft um Spielräume, es geht oft um Aufgaben, die die Städte haben. Lobbyist ist ja so ein bisschen verpönt, ne? Also es gibt ja Leute, die sagen, oh shit, da kommen die Lobbyisten schon wieder in ihren dunklen Anzügen mit den Koffern und so. Ich fand den Gedanken, Lobbyist für Städte zu sein und damit Lobbyist auch für Einrichtungen zu sein, die dem Gemeinwohl verpflichtet sind, den fand ich immer attraktiv. Also ich habe mich nicht geschämt, als ich gesagt habe, ich war immer Lobbyist. Ich weiß nur, dass andere da ein bisschen anders drauf gucken.
Okay, wenn du zurückschaust, ich meine, du hast kurz nach der Wiedervereinigung angefangen, für verschiedene Spitzenverbände im kommunalen Bereich zu arbeiten und hast ja dann wirklich einen langen Blick zurück auf verschiedene Regierungen. Wie war das Lobbyieren in dieser Zeit? Gab es Regierungen, wo du gesagt hast, die sind jetzt aber wirklich näher bei uns, die verstehen uns besser als die davor? Oder gab es welche, wo man gesagt hat, das geht echt gar nicht, das ist ja völlig, die sind weit weg von uns? Weil wir Städte sagen ja schon manchmal, Berlin ist ein Raumschiff, beziehungsweise früher Bonn, und da fehlt ein bisschen die Nähe. Gab es da Unterschiede oder ist das eigentlich eher so ein Kontinuum gewesen, wenn du zurückblickst?
Also es gab Unterschiede in Abhängigkeit von handelnden Menschen. Das ist da beim Lobbyismus wie im richtigen Leben. Und es gab natürlich einen starken Einschnitt, der viel verändert hat. Das war die Corona-Pandemie. Und in der Corona-Pandemie haben wir ja sowohl als Städtetag Strukturen verändert. Wir haben uns halt sehr oft virtuell gesehen. Aber da war die Kommunikation mit der Bundesregierung auch eine virtuelle, aber auch eine sehr, in sehr enger Taktfolge. Also da war es einfach von den Rahmenbedingungen so, dass wir näher dran waren als zu anderen Zeiten. Aber es gab eigentlich oft ähnliche Themen, oft die gleichen Themen und die Der Bund ist manchmal ein bisschen weit weg von uns, aber er ist manchmal auch sehr nah, weil er nämlich Aufgaben beschreibt, die dann die Städte durchzuführen, wahrzunehmen haben. Und deshalb sind wir eigentlich so eine Art Schicksalsgemeinschaft. Der Bund kann keine Politik machen ohne Städte. Und die Städte können die Aufgaben nicht durchführen, ohne dass der Bund sie unterstützt. Also das ist schon so ein bisschen so ein Miteinander. Da brauchen sich beide Seiten und für die Länder gilt das natürlich auch.
Also wenn mich jemand fragt, ne, auf einer Party oder unter Freunden, wie ist denn das, hört da jemand zu? Also ich bewerte das so, dass ich sage, in Berlin hört man schon zu, wenn der Städtetag spricht, weil Leute letztlich, die Abgeordneten schon wissen, dass alle ihre Wählerinnen und Wähler irgendwo in Gemeinden leben, die allermeisten in Städten, und dass das denen schon bewusst ist, ne? Das kann man schon so sagen, oder? Dass das in Berlin klar ist, ne?
Ja, das ist, natürlich ist das klar, aber es ist trotzdem häufig so, dass die Stimme der Städte nicht immer durchdringt, nicht immer in jedem Bundesministerium durchdringt, nicht immer in jeder Fraktion durchdringt. Und deshalb wird es auch weiterhin diesen Interessenzusammenschluss geben müssen. Also ohne, glaube ich, wird es für die Städte schwieriger werden.
Hat denn, sagen wir mal, das Selbstverständnis der Städte in den letzten Jahrzehnten sich verändert, deiner Wahrnehmung nach? Also auch im Auftreten in der Politik, oder ist das ähnlich geblieben im Laufe der Zeit?
Ich glaube, dass auch da unterschiedliche Phasen gegeben hat. Städte sind eine Nummer. Also wenn jemand als Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister für eine Stadt von 100.000 oder 500.000 oder 1 Million unterwegs ist, dann ist das ja ein echtes Pfund, ne? Ihr seid urgewählt, also von den Menschen in den Städten unmittelbar gewählt. Und damit ist es eine ausgeprägte Legitimation. Und diese Legitimation, die wird je nach Persönlichkeit auch unterschiedlich wahrgenommen. Also es gibt Leute, die sind vielleicht ein bisschen eher bereit, sich in einen Verbandszusammenhang einzufügen. Es gibt Leute, die sind vielleicht ein bisschen später oder vielleicht auch gar nicht bereit, sich einzufügen und machen dann so ein bisschen auf eigene Rechnung. Das ist nach meiner Wahrnehmung sehr, sehr unterschiedlich, aber es hat eigentlich immer ganz gut funktioniert.
Wenn wir schon bei den Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern sind, was unterscheidet Gute von weniger Guten? OBs, jetzt mal abgesehen von Programmen und Parteibüchern?
Ich glaube, das muss man in der jeweiligen Stadt fragen, was gute oder schlechte OBs sind. Ich glaube, ganz maßgeblich ist die Art von Kommunikation. Also Kommunikation in der Stadt, im Lokalen ist natürlich viel näher an den Menschen als eine Kommunikation, die auf einer, sag mal, manchmal abstrakten politischen Ebene stattfindet. Und ich glaube, die Frage, wie kommuniziert jemand, wie ist es persönlich, ist es direkt, welche Mechanismen wendet er oder sie an, das macht einen Unterschied. Und es gibt ja diesen schönen Satz, ich weiß nicht, von wem der ist, Visionen brauchen einen Fahrplan oder so ähnlich hieß der. Also eine Vision für die Stadt alleine, die reicht nicht, sondern die Vision braucht auch ein Konzept, wie man sie umsetzen, wie man sie verfolgen kann. Also wenn ich jetzt sage, ich will die Leipzig-Charta, ne? Also ich will die nachhaltige, gerechte Stadt schaffen, dann ist das ja erstmal nix. Wenn ich dann aber jemand bin, der dafür einen Fahrplan hat, eine Konzeption hat und das dann auch noch in ein Kommunikationskonzept einfließen lassen kann, dann glaube ich, dass die Persönlichkeit einen guten Job macht. Und meist ist das ja so, dass die Wiederwahl oder Wahlergebnisse das auch ein klein bisschen zu bestätigen scheinen.
Die Leipzig-Charta, die du gerade angesprochen hast, die habe ich auch in meiner Vorbereitung stehen. Da wollte ich dich auch darauf ansprechen. Also die neue Charta von Leipzig ist, ich hatte in Menschenschutzgebiete auch drüber geschrieben, ist ein Papier der europäischen Ministerinnen und Minister, die für Städtebau in der EU verantwortlich sind. Und die haben sich zusammengesetzt mehrfach und in der neuesten Version eben in der neuen Charta von Leipzig den aktuellen Stand des Wissens und der Stadtentwicklung, sagen wir mal, zu Papier gebracht. Wie muss eine Stadt, was wissen wir heute, was können wir heute sagen, wie sich eine Stadt entwickeln sollte? Und da taucht ein Satz drin auf, den finde ich ganz, ganz stark, weil der was sagt, was uns, glaube ich, so im täglichen Bewusstsein, wenn wir reden über Verkehr, wir reden über Klimaschutz, wir reden über Kinderbetreuung und vieles, vieles mehr. Und dieser Satz, der greift darüber hinaus für mich. Und der sagt, in der Stadt der Zukunft, niemand darf zurückgelassen werden. Also alle müssen dazugehören. Was denkst du über diesen Satz oder wie interpretierst du den? Ich habe davon so für mich so ein ganz klares Bild. Mich würde interessieren, was du für eins hast.
Versuch das gleich zu beantworten, aber ich mach erstmal einen kleinen Schlenker. Diese Charta von Leipzig, also die zweite, die neue Leipzig-Charta, wenn man die in so einen historischen Kontext steckt und sagt, wo kommt das denn eigentlich her? Dann landet man bei der Charta von Athen, ich glaube 1933 oder 1936. Und da war das Modell der Stadt, war die autogerechte Stadt. Ne? Alle wollten Auto fahren. Und alle fanden das total cool, das zu machen. Und Beton hat sie nicht gestört. Und dann machten wir die autogerechte Stadt. Und wenn man sich Verwüstungen anguckt, also Orte, an denen man nicht sein will, in einigen Ballungsgebieten in Nordrhein-Westfalen, wo Hochstraßen und Tunnel und so alles nebeneinander her gebaut worden sind, dann sieht man, dass diese Charta von Athen handfeste Folgen gehabt hat. Die hat handfeste Folgen gehabt und sie hat Städte auch zerstört. Und das war aber das gesellschaftliche Feeling damals, das wollte man haben. Und jetzt sind wir dann verschiedene Stufen gegangen und sind vielleicht hoffentlich weg von der autogerechten Stadt, vielleicht auch noch nicht alle, aber ich glaube, da kommen wir hin und sind jetzt bei der Leipzig-Charta, bei der grünen Stadt, bei der gerechten Stadt und bei einer Stadt, die sagt, also Städte für Menschen ist das Ziel. Und deshalb würde ich den Satz, den du zitiert hast, auch so ein bisschen in diesen Kontext stellen und sagen, wenn ich niemanden zurücklassen will in einer Stadt, dann heißt das, dass ich die Stadt integrativ gestalten muss. Dann heißt das, dass ich sie partizipativ gestalten muss. Also ich muss bestimmte Kommunikationsformen anwenden. Und dann heißt das eben auch, dass wir dafür Sorge tragen wollen, dass eben niemand auf Deutsch die Arschkarte hat in der Stadt. Also ich will nicht, dass Menschen, die in der Stadt leben, die sich zur Stadt zugehörig fühlen, dass deren Interessen nach hinten runterfallen. Das ist meine Übersetzung oder wäre meine Übersetzung dieses Satzes aus der neuen Leipzig-Charta.
Wie weit sind wir auf dem Weg dahin in Deutschland? Was würdest du?
Kann ich schlecht sagen. Also wenn man sagt, die gerechte Stadt, da ist bezahlbarer Wohnraum drin. Riesenproblem für uns. Wir haben das in weiten Teilen der Großstädte im Moment nicht. Da ist drin die Frage von Inklusion, von Integration. Da sind wir ein gutes Stück vorangekommen. Aber da haben wir natürlich auch noch eine ganze Menge an Punkten. Und wenn man dann noch sagt, wir wollen so Nutzungsmischungen und wollen Konzepte von lokaler Wirtschaft und vielleicht auch von kurzen Wegen, nicht nur bei der Kita und der Schule, sondern vielleicht auch in wirtschaftlichen Zusammenhängen, also regionale Wirtschaft stärken, dann ist da noch eine ganze Menge zu tun. Aber ich bin da eigentlich optimistisch. Also da gibt's ein Ziel. Und wenn dieses Ziel in den Hinterköpfen der Handelnden in den Städten und in den Ländern ist, dann ist das eigentlich eine gute Chance auf etwas Neues, auf einen Zusammenhang, der lebenswert ist und in dem ich gerne leben möchte. Also ich glaube, unser Ziel ist, gute Orte zu schaffen, Orte, an denen man sich wohlfühlt, Orte, die was von Gemeinsamkeit oder Gemeinschaft haben. Und all das kann man in die Leipzig-Charta reininterpretieren, wenn man das will. Und ich glaube, das ist ein gutes Konzept oder eine gute Grundlage für Konzepte.
Ich glaube das auch. Und trotzdem frage ich mich manchmal, ist das vielleicht auch ein bisschen naiv, dass man davon ausgeht, alle wollen mitgenommen und gehört werden und wir bilden dann im Idealfall gemeinsam die tolle Stadt, in der wir gerne leben und wir sind stolz, da zu leben. Das ist ja so ein schönes Bild, ja, an das ich auch gerne glauben möchte. Aber ist das vielleicht auch ein kleines bisschen naiv? Kann es nicht auch sein, dass vielleicht viele Leute sagen, das ist mir völlig wurscht. Ich bin hier, weil ich muss und ich mache diesen und jenen Job und ich erwarte einfach die und die Bedingungen und bin damit null irgendwie emotional in Verbindung. Also ich habe das Gefühl, es gibt für beides manchmal Anzeichen. Ne?
Ich weiß nicht, ob es naiv ist, aber es ist ein schönes Zielbild. Und das schöne Zielbild ist natürlich nicht immer und nicht überall realistisch. Also Städte durchleben Konflikte, massive Konflikte, Konflikte zwischen Gruppen, Konflikte zwischen der institutionellen Politik und den Bürgerinitiativen oder die NGOs, die man vor Ort hat. Es gibt Leute, die wollen sich engagieren und es gibt Leute, die sagen, pfeif drauf, ich habe überhaupt nichts damit zu tun, ich brauche das nicht. Und ich finde, es ist immer so ein schräges Beispiel, aber wenn man sich so anguckt, wie Straßenfeste entstehen oder wie Hausfeste in Mietshäusern entstehen, dann entstehen die dadurch, dass Leute sagen, wir wollen was machen. Wir wollen was machen und wir wollen was zusammen machen. Und wir wollen, weil bei Festen kann ich ja gut Grenzen überschreiten und kann ich meine Blase verlassen und kann in andere Kommunikationszusammenhänge tauchen. Und bei diesen Geschichten merken wir ja, dass der Wunsch zumindest bei vielen Menschen da ist. Er ist nicht bei allen da. Und es wird immer Leute geben, die sagen, ich brauche das nicht und ich will mich auch nicht engagieren für andere. Aber ich glaube an diesen Grundsatz, dass Menschen Menschen brauchen und dass Menschen Menschen treffen wollen und dass Menschen mit Menschen kommunizieren wollen. Und damit, das deckt nicht die ganze Stadt ab, nein. Aber es ist nicht naiv, sondern es ist eine Zielvorstellung, wo wir vielleicht Schritt für Schritt ein klein bisschen hinkommen können. Also wenn du das so durchgehen lassen würdest, dann wäre ich ganz zufrieden. Naiv ist manchmal schön, aber das würde ich gerne so an die Seite schieben, das Naive.
Du hast gerade gesagt, wir haben ja eine Menge Konflikte und Krisen und so weiter in den Städten. Ich würde gerne gleich auf die Frage kommen, sind es mehr oder weniger geworden, sagen wir mal, in der Zeit, die du jetzt selbst überblicken kannst, plus minus seit dem Mauerfall. Aber mir fällt zu dem, was du sagst, noch ein Gedanke ein. Ich habe gerade gestern gehört von einem Demoskopen, der gesagt hat, das, was die Wähler der AfD verbindet, ist, dass sie ein negatives Zukunftsbild unserer Gesellschaft haben. Also sagen, das System geht eh gerade kaputt. Das ist alles geht kaputt, alles geht den Bach runter. Das ist der Grundton. Und der sagte dazu, das ist das, was sie verbindet und das ist das, was sie auch von allen anderen Wählergruppen abgrenzt. Und dieses negative Bild, ich kann das auch spüren, ich kann es auch in meiner täglichen Arbeit spüren, diesen negativen Vibe, der bei manchen Menschen rumkommt und den ich sehr, sehr anstrengend finde in der persönlichen Arbeit. Also wenn du mit jemandem arbeiten musst, der das ausstrahlt, das finde ich, also für mich kann ich sagen, das kostet mich richtig Energie. Also ich finde, das ist eine super interessante Beobachtung und ich fand diese Zusammenfassung, die ich da gestern hörte oder las, sehr interessant. Und jetzt leben diese Menschen ja in einem Narrativ oder ja, alles geht kaputt, muss doch bloß die Augen aufmachen. Ne? Hier hat in Baden-Württemberg hat die AfD plakatiert. Ihr seht es doch selbst, steht auf den Plakaten. Ja, also man setzt voraus, es geht ja eh alles kaputt und das ist alles Mist. Und kannst du dazu was sagen, wenn du so zurückblickst? Geht es uns heute viel besser als früher, uns Menschen in Städten, also 3/4 der Deutschen leben in Städten ungefähr. Wie geht's den Städten heute? Haben wir mehr Konflikte? Haben wir weniger? Mehr Gewalt? Weniger Gewalt? Kannst du aus dem Bauch was dazu sagen? Ich meine jetzt nicht die Polizeistatistik, aber so ein Gefühl?
Also eigentlich nichts Belastbares, was über eigenes Empfinden hinausgeht. Und das finde ich dann immer so ein bisschen schwierig. Ich glaube, dass sich Ich habe eben schon mal Corona als Stichwort fallen lassen. Ich glaube, dass Corona viel gemacht hat, auch viel an Schärfe und Konfrontation in der Gesellschaft hinterlassen hat. Also jetzt nicht die Seuche, sondern die Corona-Politik, das Miteinander ist brutaler geworden. Und es gibt eine ganze Reihe von hochemotionalen Konflikten. Also vielleicht ist die Verkehrspolitik das beste Beispiel. Also Verkehr ist ja kein technisches System, sondern ein soziales System. Und es ist von daher auch ein sehr emotionales System. Und die meisten oder die schärfsten Konflikte, die ich so mitbekommen habe, waren in der Verkehrspolitik und waren in der Zeit um Corona herum. Und das mit dem Pessimismus, ich glaube, dass wir insgesamt ein bisschen viel Pessimismus in der Gesellschaft haben. Also es gibt eine Untersuchung von, ich glaube, Infratest DIMAP ist das, die kommen zum Ergebnis, dass noch 23% veränderungsbereit sind. Also wirklich veränderungsbereit in der Gesellschaft. Wenn das stimmt und die anderen sind das nicht und sie nehmen dann aber wahr, dass sich etwas tut in der Politik, dann ist der negative Blick eigentlich ein bisschen vorprogrammiert. Und das ist so etwas, was mir große Sorgen macht, weil ich möchte nicht in einem Land leben, das auf alles negativ guckt. Und ich möchte auch nicht in einem Land leben, das auf Menschen, die gewählt sind, negativ guckt. Also ich finde, wenn ich den Bogen schlagen darf, dieses Sprechen von die Politik oder die Politiker oder die da oben, das finde ich wirklich unterirdisch, weil das ist natürlich ein ganz einfacher populistischer Klipp-Klapp, ne? Wir sind hier, also ihr seht es ja selbst, wir sind hier, wir können euch sagen, wie es eigentlich läuft, und die da oben, die haben keine Ahnung. Und das ist ja auch etwas, was in Parlamenten inzwischen stattfindet, dass im Parlament das Parlament verächtlich gemacht wird und dem parlamentarischen Ansatz ein Volksansatz, wir sind das Volk, entgegengesetzt wird. Und ich glaube, das hängt ein bisschen zusammen mit der Frage, wie positiv oder wie negativ gucke ich auf das Leben. Also ich finde immer noch, dass in Deutschland zu leben ausgesprochen lebenswert ist. Und ich muss mal für mich oder meine Generation sagen, wir sind ja groß geworden, also ich bin jetzt 67, Boomer, und wir sind groß geworden, ohne dass wir irgendwelche großen Anfeindungen, Anfechtungen hatten gegen das demokratische System, gegen die liberale Demokratie. Und jetzt beginnt das oder wird stärker und wird stärker. Und da würde ich auch sagen, da haben wir auch noch einen Job. Also da haben wir auch, wenn wir heute Rentner sind oder Rentnerin sind, haben wir noch einen Job zu sagen, das, was hier entstanden ist, das ist nicht ideal, aber das ist eigentlich was Gutes. Und wenn es was Gutes ist, dann lohnt es, das auch weiterzuentwickeln. Und dann lohnt es auch, dafür was zu tun. Und das heißt eben auch, in die Kommunikation gehen. Und das heißt eben auch, sich mit anderen auseinandersetzen. Und das heißt dann eben auch, zu sagen, wir wissen, dass liberale Demokratie Schwächen hat, aber wir wissen, dass, auch das ist ja eine Zahl, 80% der Leute sagen, Demokratie ist ein gutes Konzept. Und 51 sagen, die liberale Demokratie, die funktioniert nicht so richtig. Also eigentlich haben wir kein Problem, dass wir demokratisch miteinander verfasst sein wollen, sondern wir haben das Problem, dass Demokratie, so wie sie läuft im Moment, nicht so richtig funktioniert. Und da ist es natürlich so, dass Kommunales oder Lokales vielleicht auch einen Job hat. Also wenn, geht ja viel um Kommunikation. Kommunikation sei abgehoben, Kommunikation sei nicht nah an den Menschen und löse nicht die richtigen Aufgaben oder sowas. Vor Ort ist es nicht so. Vor Ort habt ihr ja nur eine Chance, wenn ihr konkret kommuniziert. Wenn ihr sphärisch bleibt über eure Wahlzeit, dann ist die Chance, wiedergewählt zu werden, glaube ich, relativ gering. Wenn ihr aber sagt, ich gehe in die Debatte, lokal heißt, da passiert was vor Ort. Ich gehe in die Debatte und ich zeige, dass hier was gehen kann. Dann ist vielleicht auch das Lokale so eine Chance, wieder ein bisschen mehr für demokratische Zusammenhänge zu werben. Und ich finde, das passiert in vielen Städten und das gefällt mir eigentlich ganz gut.
Also diese Frage, die du gerade angesprochen hast, wir glauben nicht mehr an die Veränderung, also wir sind selber nicht veränderungsbereit und wir trauen dieser Demokratie nicht zu, die Aufgaben, die so und so weiter lösen zu können. Dann sprichst du ja an, Thema von Bewusstsein oder auch vielleicht Dankbarkeit für das Bestehende, was wir haben. Ich würde ja schon sagen, wir sind ein sehr, sehr gut funktionierender Staat. Wir sind relativ aufwendig, wir sind relativ teuer, wir sind relativ langsam, Genehmigungsverfahren, Bürokratie, das stimmt alles. Trotzdem bin ich der Meinung, ich bin auch beruflich, ich bin Teil eines Staates, eines Rechtsstaates, der wirklich jeder Person weitgehend versichern kann, alle gleich zu behandeln. Wenn du da zur Tür reinkommst, dann heißt du Meier oder Müller und dann wirst du gleich behandelt. Und natürlich ist das alles kein perfektes System, aber es ist auch im weltweiten Vergleich ein hervorragendes. Woher kommt dann der Frust? Ich meine, wie gesagt, der Staat macht nicht alles toll und macht nicht alles richtig, aber summa summarum, ich nehme immer das Beispiel, jede Person, jeder, der hier rausgeht auf die Straße und fällt um, dann kommt in Deutschland nach wenigen Minuten, steht neben dir ein top qualifiziertes Rettungsteam, das sich um dich kümmert. Die fragen nicht nach Geld, die nehmen nicht deine Kreditkarte, sondern die versorgen dich erstmal, die stabilisieren dich, die bringen dich ins Krankenhaus. Und das ist so ein, das Gleiche gilt für die Feuerwehr, für vieles andere. Und das sind doch sichtbare Zeichen, dass eigentlich ein Staat ganz gut funktioniert. Woher kommt der Frust? Ist der echt oder kommt der auch aus medialer Berichterstattung? Wo kommt der her? Warum ist das so? Warum denken wir, das sind wir verwöhnt?
Ich glaube, dass es unterschiedliche Zusammenhänge gibt. Wir durchlaufen irgendwie eine Krise nach der anderen. Also es gibt ja schon dieses Wort von den multiplen Krisen und so. Mhm. Und das habe ich eigentlich immer versucht zu vermeiden, weil wenn ich sage, ich habe multiple Krisen, dann ist ja irgendwie das positive Ende eigentlich kaum noch denkbar. Ne? Also wenn ich multiple Krisen habe, dann ist eigentlich kurz vor Ende, kurz vor aus. Dann bricht alles zusammen und so, da sind wir ja nicht. Aber wir haben natürlich eine Menge an Entwicklungen, die uns vielleicht überfordern. Also wenn ich, nehmen wir mal offene Grenzen, also das, was durch die Grundfreiheiten der Europäischen Union entstanden ist. Ne? Ich habe Warenverkehrsfreiheit, ich habe Dienstleistungsfreiheit, ich kann Grenzen überschreiten. Dann ändert das natürlich auch den Blick auf das Nationale, auf die Wirkmächtigkeit der Nationalstaaten. Also wenn ich jetzt sage, Waren und Dienstleistungen können über die Grenzen gehen, hier und da und dort. Dann ändert sich durch Globalisierung der bisherige Rahmen. Das kann zu Verunsicherung führen. Wenn wir sagen, wir haben durch eine veränderte Migration weltweit oder im Schwerpunkt auch in Europa offene Grenzen auch für Menschen, dann kann das zu Verunsicherung führen. Wenn ich 1989 oder 1990 nehme, also die deutsche Vereinigung, dann hat das die Lebensbedingungen für die Menschen in Ost und West ziemlich grundlegend verändert. Das kann auch zu Verunsicherung führen. Und dann kommt Corona und dann wird das auf einmal zur existenziellen Frage. Also ich bin kein Sozialwissenschaftler, ich kann die nicht beantworten, aber ich habe so meine, sondern vielleicht qualifiziertes Bauchgefühl, dass es viel mit Ängsten und mit Unsicherheiten zu tun hat und dass man dann den Wunsch hat, dass irgendwie irgendwoher einfache Lösungen kommen. Und wenn die nicht kommen, dann ist irgendwie alles Mist. Und wenn der mediale Aspekt noch da reinspielt, den du ja gerade angesprochen hast, naja, ich lebe in Berlin. In Berlin gab es mal eine Phase, da kriegtest du keinen Termin beim Bürgeramt. Ne? Also wer verreisen wollte und brauchte dringend den Pass, um als Influencer nach Dubai zu fliegen oder so, der hatte dann irgendwie schlechte Karten, weil gab keinen Termin und damit gab es auch keinen Pass und damit gab es auch kein Dubai. Und das war natürlich jeden Tag in jeder Zeitung, wochenlang. Monatelang. Immer wieder gab es neue Ideen der Verwaltung und es war ein Riesendrama. Berlin war das personifizierte, vergeigte Bürgeramt. Mhm. Heute kannst du den Termin freitagsabends für montagsmorgens buchen. Mhm. Ist kein Thema. Spricht niemand drüber. Mhm. Ist einfach selbstverständlich. Und ich glaube, bei solchen Dingen, also das sind ja so bürokratische oder Grundanforderungen an Bürokratie, ja. Da glaube ich, gibt es eigentlich nur ein Negativ und kein Positiv. Es gibt relativ wenig positive Berichte, was funktioniert. Und es gibt relativ viele negative Berichte, wenn Bürokratie nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist auch ein Problem von Politik, wenn der Bund sagt, ich will die bürokratischen Abläufe verändern, dann gibt es Zustimmung von allen Seiten. Aber ob das irgendwann mal zu einem Glücksgefühl, also einer erfüllten Politik wird, das weiß ich nicht genau. Also will sagen, ich gehöre der Gruppe an, die sagt, es hat viel mit Überforderung und Frust zu tun, wenn du von Pessimismus oder übergreifendem Pessimismus sprichst.
Für die Beurteilung dieser Frage, was funktioniert eigentlich im Moment gut und was funktioniert nicht gut, ist ja einmal entscheidend die Realität, also was ist, und zweitens aber auch die Frage, was erwarte ich? Und mein Gefühl ist, dass unsere Erwartungen steigen und dass das auch befeuert wird medial, also dass man bestimmte Dinge erwarten kann vom Staat oder dass der Staat bestimmte Dinge verhindern muss. Wie kann so etwas passieren, heißt das? Ne? Wie kann es sein, dass das Ding brennt oder dass jemand hier bei einem Feuer ums Leben kommt? Warum hat der Staat nicht dieses oder jenes getan, um es zu verhindern? Wenn der Staat es aber verhindert, also proaktiv Dinge tut, um es zu verhindern, dann sagen wir, wo kommt diese Bürokratie her? So, also ein bisschen grob geschnitzt. Ich habe das Gefühl, unsere Erwartungen an den Staat steigen. Kannst du dazu was sagen aus deiner langjährigen Erfahrung? Steigen die Erwartungen? Kinderbetreuung, Verkehr, von A nach B kommen und so weiter?
Natürlich steigen die Erwartungen, weil mit allem, was eingeführt wird, was implementiert wird und das dann vorhanden ist, gibt es natürlich das nächste Ziel. Also wenn ich eine Ü3-Betreuung habe, also Kinder über 3, Kita-Platz, dann taucht irgendwann die Frage auf, warum erst über 3 und warum nicht unter 3. Mhm. Und wenn ich die Kita-Betreuung vernünftig hinbekomme, was ja nicht überall der Fall ist, aber weitgehend wohl doch, dann taucht natürlich die Frage auf, was ist mit dem Bruch mit der Grundschule? Ne? Und dann kommt der Rechtsanspruch bei der Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Also insofern glaube ich, dass Politik, wenn sie Erfolge zeitigt, dass sie immer neue Erwartungen schafft. Also es wächst mit, das glaube ich schon, dass das so ist. Aber es gibt meines Erachtens auch noch ein bisschen was anderes. Wir sind ja gerne bereit zu sagen, das Land ist zu bürokratisch oder das Land ist zu sehr reglementiert, aber sind als Individuen ja auch gerne bereit, Reglementierung einzufordern Risiko gerne abzugeben. Also es gibt dieses, wie ich finde, interessante Beispiel, wo man so ein bisschen um den Freiheitsbegriff sich drehen kann. Es gibt ja in einigen Städten, Nordrhein-Westfalen, ich weiß gar nicht, ob in Rheinland-Pfalz auch, gibt es ja Badeverbote im Rhein. Und der Rhein ist ja kein Bach, sondern ist ja ein stolzer Fluss, also ein Strom und einer der ganz Mächtigen, der ganz Großen. Und ich habe da mal gelebt im Rheinland und ich wusste, der ist gefährlich. So, der ist nicht, das ist kein Badesee, sondern das ist ein gefährlicher Strom. Und dann sind da aber Leute drin ertrunken, weil sie da gebadet haben, geschwommen haben. Und dann erlassen Städte, Anrainerstädte erlassen dann Badeverbote. Also die Stadt sagt, ordnungsbehördliche Verordnung oder wie immer das geht, ist egal. Die Stadt sagt, du darfst hier nicht baden im Rhein. Und da kann man sich ja die Frage stellen, wofür braucht es das eigentlich? Warum muss mir die Stadt dieses Risiko abnehmen? Also ich kann eigentlich für meine Kinder sorgen und sagen, ihr badet da nicht. Ich kann auch im Freundeskreis sagen, ich gehe nicht mit, falls ihr baden geht. Also warum muss man solche Risiken von den Menschen wegnehmen? Und ein früherer Innenminister in NRW, der hat mal gesagt, wenn man die Risiken komplett ausschließen will, die Lebensrisiken, dann müsste man zum Beispiel den Rhein einzäunen. Mhm. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, was so das Stichwort Vulnerabilität angeht. Also wir definieren oder man definiert die Menschen als verletzlich und beschließt, ihr dürft da nicht mehr baden. Da könnte man aber selbst drauf kommen. Und von diesen Fällen, glaube ich, gibt es auch eine ganze Menge, wo ich eher sagen würde, wenn wir als Menschen bereit sind, ein bisschen ins Risiko zu gehen, wäre das eigentlich auch nicht schlecht und wäre für unser Selbstbewusstsein vielleicht auch ganz gut.
Aber wir sind nicht so richtig bereit, ins Risiko zu gehen. Das geht ja bei der Frage los, wie kommen kleine Kinder morgens in die Schule oder in die Kita? Ja, laufen die, fahren die mit dem Fahrrad? Da liegt natürlich ein Risiko drin. Oder fährst du mit dem SUV bis vor die Türe? Risiken gehen wir heute schon weniger ein, scheint mir. Ne? Und wenn ich zu deinem Beispiel vom Rhein zurückkomme, der Rhein beginnt ja in Konstanz. Ich kenne mich mit dem Thema aus. Wir haben 34 Kilometer Uferlinie. Überall kannst du ins Wasser fallen. Der Rhein geht bei uns durch die Stadt. Und ich habe auch in meiner Amtszeit Ertrinkungsunfälle im Rhein erlebt. Und dann ertrinkt eine Person. Und es gibt auch keine Chance, die Leute da noch rechtzeitig zu finden mit Tauchern und so weiter. Das ist einfach schwierig an den Stellen. Und dann hast du so einen bedauernswerten Todesfall. Und dann sagt natürlich jemand, ja, wie kann das denn passieren? Also da ist doch klar, da ist doch Strömung, das ist doch gefährlich, warum steht da kein Schild? So, und dann sagen meine Juristen, ja, wenn du damit anfängst, hier ein Schild hinzustellen, dann musst du überall Schilder hinstellen, weil dann sonst denken Leute, da wo kein Schild ist, ist nicht gefährlich. Genau. Das geht ja so weit, dass du nicht mal einen Rettungsring hinhängen kannst an irgendeiner Stelle, ohne Sorge zu haben, dass daraus jemand, also dass ein Richter am Ende sagen könnte, das war ja klar, die Leute dachten, das ist ein Schwimmbad, weil da hing ja ein Rettungsring, dann kann man da auch baden gehen. Ne? Also das ist schon, wir haben schon auch eine enorme Verrechtlichung, ne, in dem ganzen Thema drin. Und ich würde schon sagen, dass wir, für mein Gefühl, wir sind empfindlicher, wir sind weniger risikobereit, wir sind weniger bereit, Verantwortung zu übernehmen für unsere eigenen Entscheidungen. Und das soll der Staat bitte ein Stück weit verhindern. Das ist schon meine Wahrnehmung.
Ich glaube das auch, dass wir da falsch unterwegs sind. Also wenn ich einem Löwen begegne, dann weiß ich, der wird für mich gefährlich oder der kann für mich gefährlich werden. Mhm. Und diese Basics, die wir in uns tragen, also man geht vielleicht nicht in einen großen Strom, auf dem Autotransporter fahren oder so, zum Schwimmen, da muss man sich schon die Frage stellen, ist das Job des Staates, diese Risiken von uns wegzunehmen? Ich würde sagen, das ist es eigentlich nicht. Aber ich sehe das, was du sagst. Also wir sind natürlich auch so, dass die Klagebereitschaft, wenn etwas in die Hose geht, in der Gesellschaft recht ausgeprägt ist. Ja, ne? Also wenn jemand fällt die Treppe runter bei irgendeiner U-Bahn und da war eine kleine Kante abgebrochen und dann bist du ratzfatz in einer Haftungsauseinandersetzung. Und also das Henne und Ei, ne? Es bedingt sich wechselseitig, aber mir behagt nicht so richtig, dass wir versuchen, alle Risiken irgendwie von den Menschen wegzunehmen. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg.
Ich bringe uns nochmal zu einem einfacheren Thema zurück, Helmut. Ich habe einen Satz von dir, auf den wollte ich dich unbedingt noch ansprechen. Den fand ich sehr schön. Du hast den schönen Satz gesagt, eine Stadt ist kein Parkplatz. Der ist das ist ja ein einfacher, kurzer, einprägsamer Satz. Den kann man natürlich, also viele Menschen würden den als Provokation aufgreifen. Sag, warum ist eine Stadt kein Parkplatz?
Es gibt ja verschiedene Wege, wie man zu diesem Satz kommen kann. Einmal von, indem man sich die Flächen anguckt. Also Auto ist ein Flächenfresser. Nicht nur fahrend, auch stehend. Man kann zu diesem Satz kommen, wenn man sich über Anwohnerparken oder so auseinandersetzt. Ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Zusammenhang der stand, aber es geht um öffentlichen Raum. Und der öffentliche Raum in den Städten ist nicht nur ein kostbares, weil knappes Gut, sondern er ist eben auch eine Begegnungsfläche. Und Begegnungsflächen brauchen wir für das Miteinander, brauchen wir für den Austausch über Generationen hinweg, über verschiedene Gruppen hinweg. Und deshalb gibt es für den öffentlichen Raum immer Knappheit und immer verschiedene Interessen. Und da würde ich sagen, die Lösung, dass in die Städte gefahren wird, in den Städten gefahren wird und möglichst viel Autos den öffentlichen Raum zustellen, die scheint mir nicht die klügste zu sein. Und ich glaube, dass wir in der Mobilität noch eine ganze Menge an grundlegenden Veränderungen brauchen. Aber ich habe eben schon mal gesagt, es gibt nicht viele Themen, die so emotional sind. Und ich kriege das natürlich auch im Freundes- oder Bekanntenkreis mit, dass der Blick auf private Fahrzeuge etwas hat, ja, etwas ganz, ganz Besonderes. Und ich glaube, dass die Städte dafür sorgen müssen, dass sie weniger Fläche für Individualverkehr zur Verfügung stellen. Und da gibt es diesen alten Ansatz, der ja auch im Städtetag lange diskutiert worden ist. Soll ich das aufoktroyieren oder mache ich das über Angebote und mache ich das eher freiwillig? Ich glaube, es braucht beides. Also es macht keinen Sinn zu sagen, die Autos raus aus der Stadt und ich habe keine Straßenbahn und ich habe keine U-Bahn, ich habe keine Busse. Dann ist es müßig, das zu tun. Also alles über Fußverkehr und Fahrradverkehr, das wird nicht funktionieren. Aber es macht auch keinen Sinn zu sagen, ich mache nur Angebote und gehe ansonsten damit etwas großzügiger um. Also Fläche kostet. Fläche ist knapp und Fläche kostet. Und wenn ich da einen Spielplatz hinbauen kann, um jetzt mal ein ganz plattes Beispiel zu nehmen, oder ich kann da 50 Autos abstellen, dann hätte ich eine gewisse Sympathie für den ersten Schritt. Und dann kommen natürlich alle und sagen, ja, aber was mache ich dann und wo stehe ich dann und so. Und da, wenn die Sharing-Konzepte noch besser werden, wenn wir vielleicht auch ein bisschen mehr Digitalisierung in der Mobilität haben und wenn wir solche Geschichten wie das Deutschland-Ticket, von dem ich ja immer noch ein Fan bin, auch wenn die Finanzierungsstruktur schwierig ist und die Preisentwicklung auch nicht so ganz glücklich. Aber es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn du in Hamburg aus dem Zug aussteigst, so musst du dir keinen Gedanken machen, ob du in die Bahn einsteigen darfst oder darfst du das nicht. So, also Städte sind keine Parkplätze und Städte sind für Menschen da und nicht für Autos.
Wir führen hier gerade so eine Diskussion. Ein recht großer innerstädtischer Parkplatz, ein sehr schöner Platz. Also nicht der Platz selbst, der ist Asphalt, der ist nicht schön, aber außenrum die Architektur. Man kann sich vorstellen, wenn du den Platz entsiegelst, wird das eine Schönheit. Ich spreche vom Stephansplatz in Konstanz. Und die Diskussion, die Parkplätze dort rückzubauen und stattdessen, sagen wir mal, ein Klimawandel-Anpassungsprojekt, Bäume, Entsiegelung, Aufenthaltsqualität, Spielplatz, genau was wir gerade sagen, ein bisschen Wasser, ist inzwischen beschlossen. Und ich kann dir da nur zustimmen. Das ist hochemotional. Und ich argumentiere unter anderem immer, dass ich sage, ich kenne keinen Menschen vom Fach irgendwo auf der Welt, der da anderer Meinung wäre. Es sind im Grunde alle der Meinung, die du gerade sagst, Helmut. Wir haben praktisch nur die Parkplätze, um gerade in den historischen alten Städten überhaupt Aufenthaltsqualität zu vergrößern, neuen Raum zu schaffen für Menschen. Die Wohnungen werden kleiner, alles wird enger. Ich muss ja irgendwo auch Platz schaffen, wo Menschen hinkommen. Und dann sind es eigentlich die einzigen Möglichkeiten. Und ich kenne tatsächlich niemanden, der ernsthaft anderer Meinung wäre. Und trotzdem wird es in der politischen Diskussion vor Ort als ideologische Diskussion betrachtet. Ne? Also du hast was gegen Autos, du bist irgendwie ein Grüner oder du willst von Grünen gewählt werden. Deshalb treibst du jetzt dieses ideologische, völlige Unsinnsprojekt voran. Das ist eben genau nicht ideologisch. Ich glaube, du fährst Auto, zumindest habe ich dich schon Autofahren sehen. Ich fahre natürlich auch Auto. Das ist ja völlig unideologisch. Und das, glaube ich, müssen wir mehr erklären, ne? Warum das mit nichts mit Anti-Auto zu tun hat, sondern für was, was entsteht da neu. Und ich glaube, das ist so richtig, im Allgemeinwissen ist das noch gar nicht angekommen, was Stadtentwicklung eigentlich ist. Ne?
Wir haben das Thema ja auch im Zusammenhang mit Versiegelung, ne? Also wo geht das Wasser hin und wie sind Klimafolgen in der Stadt? Und da, es gibt ja von verschiedenen Punkten einen Zugriff auf Flächen. Und ich glaube, dass das, also das ist ein schwerer Job, den ihr da habt. Mhm. Ich habe den nie gehabt. Ne? Ich war am grünen Tisch. Das ist ja schon eine bisschen andere Liga. Aber nach dem, was in vielen Städten passiert und wenn man sich anschaut, wie Verkehrsprojekte über die Jahre dann auf einmal doch Akzeptanz finden. Ne? Also der Markt, der zentrale Markt in Nürnberg, das war früher voller Autos. Und jetzt ist da Markt jeden Tag und oder Christkindlesmarkt im Dezember und so. Und das war total umstritten damals. Und irgendwann dann ist es umgekippt und es hieß, oh, wir haben ein schönes Wohnzimmer. So in unserer Stadt. Also das glaube ich, ich will das nicht sagen, was mutig sein oder so, aber es ist oft eine Frage von Kommunikation und Ideologie und Kommunikation passen nicht so immer zusammen. Ne?
Bringt mich zu meiner vorletzten Frage. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen. Wir sind so vertieft im Gespräch hier. Du hast gerade gesagt, das ist der Job und so ist der Job. Was ist der Job? Wir haben ja schon auf der kommunalen Ebene sowohl ehrenamtlich im Gemeinderat als auch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Ich glaube schon, dass wir eine enorme Rolle für die Frage spielen, ob das gut wird oder nicht. Also ich glaube, wenn da in der Zukunft Menschen sind, die das verstehen und die diese Aufgabe sagen wir, mit einer gewissen Selbstlosigkeit annehmen und wie du sagst, die Kommunikation entsprechend vorantreiben und den einen oder anderen Sturm auch aushalten, dann ist gut. Und wenn wir die Leute nicht mehr kriegen, in unserem Staatsaufbau, der ist darauf angewiesen, dass es Leute da auf der kommunalen Ebene gibt, die das machen und gut machen, dann wird es ja schwierig. Insofern habe ich gedacht, ich wollte dir zum Schluss die Frage stellen, würdest du jungen Menschen heute empfehlen, sich kommunalpolitisch zu engagieren oder sogar als OB zu kandidieren? Und wenn ja, was sollte man dafür mitbringen?
Natürlich würde ich das. Ich glaube, dass das ein harter, aber grandios erfüllender Job ist, den ihr da habt. Und das geht, an einem Tag ist vielleicht ein bisschen härter, am anderen ist vielleicht ein bisschen erfüllender. Und ich glaube, dass es der richtige Job ist für Menschen, die kommunikativ sind, die bereit sind, auch in Konflikte zu gehen, also in Streit zu gehen. Ne? Mhm. Streit, Konflikt, das klingt immer so negativ, aber der Streit ist Kern der Demokratie und den braucht es. Und die Bereitschaft, in den Streit, in die Auseinandersetzung zu gehen. Vielleicht die Freude am Dorf als Metapher, also nicht das kleine Nest, sondern die Freude daran, etwas zu verändern. Mhm. Eine politische Wirkmächtigkeit, die Freude daran. Und es muss eben auch jemand sein, der, ich glaube, eine Portion Optimismus ist unverzichtbar. Sonst funktioniert das nicht. Und vielleicht braucht es auch die ein oder andere Vision dabei. So. Das habe ich ein bisschen gekniffen, qualifiziert, ich weiß, aber würde ich ganz gerne auch so stehen lassen.
Das war ja schon fast ein schöner Schlusssatz. Du darfst einen kriegst du aber noch, lieber Helmut. Wenn du nächste Woche König von Deutschland wärst, was würdest du ändern?
Wenn ich König von Deutschland wäre? Also wenn es ein kommunalpolitisches Thema sein soll, dann wäre es die Verkehrspolitik. Da habe ich schon ein echtes Herzblut dran und da würde ich gerne dafür sorgen, dass es vielleicht ein bisschen mehr andere Verkehrspolitik gibt, als es sie heute gibt. Und ein zweites Thema nicht zu ändern, sondern was mich im Moment so ein bisschen umtreibt, ist, wie wir oder wie ihr Städte eigentlich in einer, die immer älter werdenden Städte, jetzt nicht von der Bausubstanz, sondern von der Bevölkerungsstruktur, wie ihr die eigentlich noch zusammenhalten könnt. Das finde ich ist eine ganz große Frage. Es gab letzte oder vorletzte Woche Zahlen von Destatis über die Bevölkerungsentwicklung bis 2040. Also ist noch ein bisschen hin, aber auch nicht mehr so ganz lange. Und die Zahlen, ich habe die hier mal aufgeschrieben, die über 67-Jährigen, die nehmen um 30% zu. Die 20- bis 66-Jährigen nehmen um 10% ab und die bis 19-Jährigen nehmen um 12% ab. Das heißt, wir haben eine Entwicklung in den nächsten 15 Jahren, 14 Jahren, die die Städte noch mal eine ganze Portion älter macht im Durchschnitt. Und das heißt natürlich auch, dass da Welten aufeinandertreffen, ne? Also die jungen Menschen politisch interessiert, mehr oder weniger, Social Media informiert und die Alten, also 60 plus, klassisch öffentlich-rechtlicher Rundfunk, klassische Printmedien und so. Das heißt, zwei ganz unterschiedliche Informationsstränge und eine Gruppe wird immer kleiner und die andere wird immer größer. Und das kannst du auf der Bundesebene spielen und sagen, wie ist denn überhaupt noch eine halbwegs rationale Rentenpolitik möglich? Vor dem Hintergrund dieser Veränderung. Und du kannst natürlich auch sagen, was heißt das denn für Stadtbild zum Beispiel? Also überall nur noch Parkbänke und keine Spielplätze mehr. Ich will das nicht ironisieren, sondern will sagen, der Alterungsprozess in der Gesellschaft, den wir haben, der wird euch ja noch mal vor große Herausforderungen stellen. Und wenn man sich dann anguckt, dass Infrastruktur eben bei allem auch gebaut und geplant und mit Perspektive geplant werden muss, dann glaube ich, dass da eine große Nummer noch mal auf euch zukommt.
Dann sage ich jetzt doch auch noch was. Ich habe vor ein paar Monaten die Memoiren von Wolfgang Schäuble gelesen. Und ein Satz, der mir da hängen geblieben ist: Wenn du nicht mehr Optimist bist, darfst du auch nicht Politik machen. Und
Ja.
das glaube ich auch. Und ich bin Optimist und ich würde dann an den Gedanken mit den Boomern von dir anknüpfen und sagen: Ich glaube nicht, dass wir in der Zukunft nur noch altenfreundliche Entscheidungen treffen, weil die Alten die Mehrheit sind. Ich traue den Alten ohne weiteres zu, auch Entscheidungen zu treffen, die tendenziell eher gegen sie laufen und zugunsten der Jugend. Aber das setzt voraus, dass man ein Stück weit bei der Jugend auch bleibt. Also ich glaube, an diese große Gruppe der Boomer geht auch der Auftrag, auch wenn man unterschiedliche Medien konsumiert, es ist wichtig, da dran zu bleiben. Also diese große Rentnergeneration, die da kommt, die kann nicht einfach sich ausklinken, sondern die muss die Jungen verstehen und die Verbindung halten und sich nicht als Gruppe verstehen, sondern als Teil des Ganzen. Und dann glaube ich schon, dass man das hinkriegen kann. Ich habe das Gefühl, wenn du mit alten Leuten sprichst, hundertste Geburtstage, eiserne Hochzeiten, wo man so als OB hin und wieder mal vorbeikommt, die Menschen sind ja total interessiert an jungen Leuten, ne? Die müssen
Ja.
nur verstehen, wie und warum da genau, um was es jetzt geht oder warum eine Entscheidung so rum oder nicht andersrum zu fällen ist. Da ist ja ein ganz großes Interesse und deshalb habe ich da auch einen großen Optimismus. Und das ist ja
Ich
eigentlich unser
glaube.
Thema von ganz am Anfang, also dieses Zusammenhalten und Zusammengehören, sozusagen auf dem Dorfplatz beieinander sein, das ist ja eigentlich das Bild dafür, oder?
Wahrscheinlich ist unser Job als Boomer auch in irgendeiner Form Verzicht zu üben. Also Verzicht zu üben zugunsten von Jüngeren, zugunsten von denen, die heute geboren werden, sei es materiell, sei es was Ansprüche angeht. Also ich glaube daran, dass das geht. Ich glaube, dass der Wunsch nach Zusammenhalt und das wechselseitige Interesse da ist. Was ich sagen wollte, war, die Herausforderung, die ihr jetzt schon habt, die wird vielleicht noch mal eine Nummer größer, weil ihr ja in irgendeiner Form diese Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen auch organisieren müsst, ne? Also zumindest dann, wenn es um Planungsvorhaben oder um Entwicklung der Stadt geht, da schon.
Lieber Helmut, ich danke dir für dieses sehr, sehr interessante Gespräch und wünsche dir alles, alles Gute. Und danke dir, dass du Zeit fürs Baumhaus genommen hast.
Ich danke, dass ich auf den Baum klettern durfte.
Tschüss, Helmut.
Ciao, ciao.